Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei.
Unterdessen, das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mittwochsausgabe von Unterdessen, dem Magazin auf Radio Frei. Ihr habt es gerade eben schon gehört, es ist kurz nach 9 Uhr. Mein Name ist Uli und ich begleite euch in den kommenden 2 Stunden. Ihr hört es aber schon ein bisschen, ich bin angeschlagen und werde deswegen so wenig wie möglich reden. Ich habe im Vorfeld zum Glück schon ein paar Sachen aufgenommen, die euch jetzt hier in die Sendung packen kann. Und bei der Musik muss ich ja eigentlich auch gar nicht viel sagen. In dieser heutigen Mittwochsausgabe am 3. Dezember erwarten euch natürlich wieder eine neue Ausgabe in der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Es geht um gewaltfreie Kommunikation. Außerdem habe ich mit Leon und Maren gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, die beiden sind vom Brotlos-Magazin, eine studentische Initiative, ein studentisches Projekt, eine Literaturzeitschrift, die sie gemeinsam mit anderen Menschen herausbringen. Die 2. Ausgabe, die ist jetzt schon druckfrisch fertig. Unter dem Titel Schamlos konnten Menschen ja aus ganz Deutschland und über Deutschlands Grenzen hinaus Texte einreichen. Und das haben ganz viele Menschen auch getan. Und in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag, sollen dann diese Texte, das 2. Magazin, veröffentlicht werden. Ich habe mit Leon und Maren, wie gesagt, über die Texte schon mal gesprochen, über die Ausgabe und vor allen Dingen natürlich auch über den Auswahlprozess. Und dann habe ich mich bei einem anderen Radio bedient, und zwar fand jetzt am vergangenen Samstag in Gießen die Gründungsveranstaltung der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland statt. Die rechtsextreme Gruppierung hat sich da in der Stadthalle eingefunden. Dagegen haben viele, viele Menschen demonstriert. Im Nachgang gehen da so ein bisschen die Einschätzung über die Situation und das den Ablauf der Demonstration und vor allen Dingen auch der Polizeimaßnahmen ziemlich weit auseinander. Zum Glück waren auch viele freie RadiomacherInnen in Gießen vor Ort und haben darüber berichtet. Und Radio Korax hat hier mal einen halbstündigen Zusammenschnitt aus diesem Tag bereitgestellt und den möchte ich euch natürlich auch jetzt hier präsentieren. Das alles erwartet euch in den nächsten 2 Stunden. Wie gesagt, auch ein bisschen Musik und wir starten mit der wunderbaren Dolly Parton und You Are.
You are the reason for my smile. You are the words I speak. Every role I play in life, you play the leading part. Everything I'll ever want or need is what you are. The only one I'll ever want for me, that's what you are. You are my everything. You are my daily sunshine. You are my evening star. Everything I ever had in mind is what you are. The only one I'll ever want for mine, that's what you is what you are. Everything I ever want for mine is what you just as you are.
Hier geht's jetzt weiter mit einer neuen Ausgabe in der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel. Marie spricht da immer mit Mirjam Binder. Jetzt wollte ich schon Mirjam Osburg sagen, ich mache die schon zu einer Person. Mirjam Binder und Lukas Osburg, die beiden sind erstmal zwei Individuen, die aber ziemlich viel gemeinsam machen und arbeiten im Bereich der gewaltfreien Kommunikation. Sie sind TrainerInnen für gewaltfreie Kommunikation und sie kommen eben regelmäßig zu uns ins Radio und sprechen über Alltagssituationen, die sie selbst oder andere erleben. Um da ja so ein bisschen ja das manchmal ja doch sehr theoretische Konstrukt greifbar zu machen. In den vergangenen Ausgaben ging es zum Beispiel um die Zugtoilette. Diesmal geht es um Selbstempathie. Und wenn auch ihr Ideen habt oder Situationen habt, wo ihr meint, das wäre vielleicht nochmal cool gewesen, da anders zu reagieren, dann schreibt uns an switch@radio-frei.de und dann kann das nochmal in natürlich anonymisierter Form hier besprochen werden. Jetzt aber erstmal zur aktuellen Ausgabe, die 94. mittlerweile, Selbstempathie.
Wir sind zurück bei Switch vom Frosch zum Vogel und ich freue mich, dass Lukas und Miriam hier sind. Hallo.
Hallo.
Tag. Jede Woche treffen wir uns und besprechen irgendwas, was wir selber erlebt haben, was uns zugetragen wurde und wo es irgendwie nicht optimal gelaufen ist, beziehungsweise schauen wir, wie es mit gewaltfreier Kommunikation anders wäre. Und heute, Miriam, hast du uns was mitgebracht.
Ja, eigentlich so ein Bericht, wo ich selber Entwicklungen wahrnehme und feiere. Aha. Bei mir im Sinne von gewaltfreier Kommunikation. Also aus meiner Erfahrung zeigt sich, dass das im familiären Kontext zumindest für mich herausfordernder ist, wirklich gewaltfrei unterwegs zu sein. Gerade weil man so viele Jahre schon miteinander Zeit verbracht hat und so gewisse Rollen sich verfestigt haben. Hm. Und da auszubrechen ist ja manchmal gar nicht so leicht. Ne? Hm. Und da gibt es ja auch in der Regel viele, 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 viele Missverständnisse, weil man ja schon so viel miteinander erlebt hat. Und dann kann das Gegenüber das ja nur so und so meinen, weil so war es ja immer. Mhm. Genau.
Mhm. Ich bin total gespannt.
Und
worauf das jetzt hinausläuft.
Genau. Und manche meiner zwischenmenschlichen familiären Beziehungen sind durchaus herausfordernd. Und so wurde ich vor einiger Zeit gefragt, ob ich bitte eine gebrauchte Küche mir mit angucken kann, um zu schauen, ist an der Küche alles in Ordnung, gibt es vielleicht irgendwelche Fragen, die beantwortet werden müssten oder Themen, die mit berücksichtigt werden müssten, die der Person, die Küche haben wollte, möglicherweise in dem Moment nicht einfallen. Oder so. Mhm. Na? Also so gesehen hat mich eine Person um Unterstützung gebeten und gesagt, du, ich will mir jetzt diese gebrauchte Küche kaufen und das wäre cool, wenn du einfach mit reinkommst und die dir mit anguckst und mal guckst, ob da alles okay ist und ob ich die so nehmen kann und so weiter und so fort. Und möglicherweise hätte ich, bevor ich mit der gewaltfreien Kommunikation mich so intensiv beschäftigt habe, gesagt, ja, ich komme mit. Und dann hätte ich da drin gesessen und wäre sehr angespannt gewesen und hätte die volle Verantwortung übernommen für diese Besichtigung und das Anschauen und Bewerten und Abstimmen und Organisieren. Wie kommt denn dann die Küche von hier zu der besagten Person? Mhm.
Hättest du dir voll die Gedanken drüber gemacht, ja?
Nicht nur ich hätte mir die Gedanken gemacht, sondern ich hätte es auch umgesetzt.
Ah, okay. Boah, okay. Hm.
Also ich hätte komplett die Verantwortung übernommen dafür. Mhm. Ja. Alles. Und ich feiere das voll, dass ich in dem Moment ganz klar sagen konnte, ich fahre dich hin, ich warte im Auto und ich fahre dich wieder zurück. Und ich komme nicht mit rein. So. Und auch auf Nachfragen. Und mir wäre es aber ganz lieb, wenn du das mitmachst. Trotzdem weiter gut für mich gesorgt habe, indem ich sagte, ich kann mir vorstellen, dass meine Unterstützung für dich sehr hilfreich ist und gleichzeitig merke ich, dass ich dafür nicht die Ressourcen habe. Hm. Und dass das für mich mit Anspannung und Unruhe verbunden wäre, würde ich das jetzt mitmachen. Und ich weiß nicht, ob ich da die Balance halten kann und auch so den Abstand wahren kann, dass das dienlich ist, wenn ich mit dabei bin.
Hast du gewaltfrei gegenüber dir selbst reagiert und gehandelt?
Also ich habe Selbstfürsorge betrieben.
Nur noch zum Verständnis, weil du die Gefahr sahst, wenn du mit reinkommst und die anschaust, dass dann dieser ganze Rattenschwanz noch mit dazukommt, oder wie?
Genau.
Weil die Grenze hätte ja auch sein können, du schaust mit an und dann gehst du wieder und machst halt die ganzen Sachen dann nicht, die du früher gemacht noch hättest. Mit organisieren und so.
Und gleichzeitig war ja schon der klare Wunsch auch, schau mal mit drüber, ob die Küche in Ordnung ist, was vielleicht wir mit fragen müssen, wie wir das mit planen können und so weiter und so fort.
Ach so,
und
das da war bin ich schon, ja
dann
schon.
Also das bin ich dann schon, da bin ich dann schon mit in die Verantwortung genommen.
Ach so, klang für mich jetzt anders. Mhm. Für mich war die Frage, kannst du mitschauen?
Mhm, genau.
Und nicht dann daraus folgend noch weitere Handlungen ausführen.
Und es kann durchaus sein, dass es auch nur der Wunsch war, dass jemand mit dabei ist, mit drüber zu schauen. Und so wie ich mich halt bisher auch in dieser Beziehung erlebt habe, hätte ich dann genau den nächsten Schritt, der möglicherweise gar nicht gefordert ist, mitgedacht und mitgemacht. Und
Selbstfürsorge hast du erfüllt, ja.
Ja. Grenzen setzen und Grenzen wahren.
Ja.
Und so achtsamer Umgang miteinander. Klarheit schaffen.
Nur so, weil ich neugierig bin, Seiten. Konnte die andere Person das dann annehmen, nachdem du das so erklärt hattest?
Ich habe das ein zweites Mal noch erklärt.
Ja.
Und habe auch gesagt, wie wichtig mir das ist. mich so weit einzubringen, wie es mir möglich ist, nämlich hinzufahren, zu warten und wieder zurückzufahren und dass darüber hinaus meine Ressourcen einfach erschöpft sind. Und die andere Person hat schon auch geäußert, dass sie das traurig findet, also sondern dass sie das ein Stück weit traurig macht. Und ich habe gesagt, ja, und das ist okay und gleichzeitig weiß ich, anders würde es nicht funktionieren. Also mehr schaffe ich gerade nicht. Und dann wurde das angenommen. Genau. Und ich feiere das voll. Ich finde das voll gut.
Ja, cool, Glückwunsch.
Dass ich da auch dann raus war, wirklich aus dem Prozess und aus der Verantwortung.
Ja, stimme ich dir zu, gerade bei so zwischenmenschlichen Beziehungen, die schon seit längeren laufen, mehrere Jahre, mehrere Jahrzehnte, sind die Automatismen manchmal so fest drin, dass es wirklich nicht einfach ist. Und da ist es richtig schön, so ein von 10 Fällen oder vielleicht auch ein von 50, vielleicht auch ein von 3 Fällen, da was anderes zu machen und gut für sich zu sorgen, gut für sich einzustehen.
Ja, und der erste krasse Schritt ist ja erstmal, das so zu filetieren. Was passiert denn da eigentlich jedes Mal? Ne? Also das, was du erzählt hast, wie es früher gewesen wäre, das muss man ja erstmal so erkennen, dass da ein Muster dahinter steckt oder sich Dinge wiederholen im Miteinander, ne? Und dass die andere Person wahrscheinlich davon ausgeht, es läuft halt wie immer, weil es immer so gelaufen ist. Und lauter so, das muss man ja erstmal verstehen. Bevor man dann gucken kann, bis wohin möchte ich es denn eigentlich machen. Genau. Kann ja auch sein, es ist alles okay so und dann macht man es halt. Nee, dann hat man kein Problem, dann denkt man wahrscheinlich nicht drüber.
Ja.
Aber so.
Na und gleichzeitig auch mit dem Wissen, dass eben, wenn ich es genauso gemacht hätte wie sonst, die andere Person und ich in die gleichen Rollen verfallen wären wie sonst. Und dass das die gleichen vorhandenen Spannungen weiterhin bedient hätte.
Also hast du so auch für Entspannung gesorgt.
Genau. Und auch, also so das Thema Verantwortlichkeit, ne? Wer ist wofür verantwortlich? Wo beginnt und endet meine Verantwortung?
Das ist so. Eine gute Frage.
Und wo beginnt die Verantwortung der anderen Person? Ne? So, und wo hört die auf? Und das ist ja auch stark, also es gehört ja genauso auch Mut dazu, immer wieder so nach Unterstützung zu fragen. Ne? Also sich selber auch bewusst zu sein, ich schaffe das nicht allein, ich brauche da Unterstützung. Ne? Und da gehört ja auch Kraft dazu, dieses Nein zu hören. Ne? Also das ist ja schon auch nicht ohne, weil dann verlasse ich mich auf eine Person, auf die ich sonst immer zurückgreifen kann, die ist plötzlich nicht mehr da. Wie organisiere ich es mir jetzt? Und gleichzeitig habe ich so die Idee, also ich habe diese Küche, Abbau, Transport, Einbau und so weiter, diesen Prozess habe ich von außen begleitet. Also ich habe es beobachtet, aus der Distanz, aus der Ferne. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Freude bei denen, die mitgemacht haben, die unterstützt haben dabei, dass die Küche jetzt da ist, wo sie ist, und auch die Person, die sich diese Küche quasi organisiert hat, mit dieser Erfahrung, es geht auch ohne mich und es geht gut ohne mich und wir sind alle entspannt und freudig, dass das auch nochmal einen super Effekt hat. Ich war zwischendurch mal so ein bisschen traurig, dachte, naja, jetzt bist du ja gar nicht so dabei wie sonst. Aber dieser Moment der Traurigkeit, der war auch wirklich nur kurz. Weil mir wirklich klar war auch, was hat es denn für mich wirklich für einen Mehrwert? Und nicht nur für mich, sondern für dieses gesamte Gefüge. Was hat das für einen Mehrwert, dass ich mich da jetzt rausgenommen habe?
Die Frage gefällt mir so, egal welche Entscheidung ich treffe, so mit dieser Entscheidung, so was hat diese Entscheidung für mich für einen Mehrwert? Gucke ich meistens dann auf Bedürfnisebene. Also hin zur Fülle und nicht zum Mangel gucken.
Also nicht, was hast du jetzt verloren an gemeinsame Sachen machen oder irgendwas, sondern
wofür habe ich mich entschieden?
Warum ist das eine gute Idee gewesen?
Genau.
Genau. Und so haben wir jetzt heute nicht geguckt, da gab es einen Konflikt und so, sondern mal so einen wirklichen Erfahrungsbericht, wie kann es denn anders laufen? Nachdem man sich häufiger selbst empathisch begegnet ist, sich selbst zugehört hat. So.
Ja, sich selbst zuhören, darum geht's. In 80% der Fälle, sagt Marshall Rosenberg, Selbstempathie ist 80% von der gewaltfreien Kommunikation.
Und die 20% sind dann die nach draußen. Ja.
Dann danke ich euch für heute und dir, dass du eine private Entwicklung uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne.
Danke.
Tschüss. Bis nächste Woche.
Ciao.
Das war Miriam Binder und Lukas Osburg. Vielen Dank, Marie, dass du mit ihnen gesprochen hast. Alle anderen Ausgaben in der Rubrik Switch vom Frosch zum Vogel, die könnt ihr natürlich auch auf unserer Homepage unter www.radio-frei.de nachhören. Nachlesen könnt ihr da nicht so viel, außer natürlich die Namen der beiden, und da findet ihr eben dann aber auch Links zu ihren eigenen Websites, wenn ihr euch vielleicht mit dem Thema der gewaltfreien Kommunikation auch nochmal näher auseinandersetzen wollt, oder wenn ihr vielleicht auch bei euch im Verein oder auf Arbeit vielleicht auch mal ein Training in Anspruch nehmen wollt. Hier geht's jetzt mit Musik weiter.
Ich bin eingeladen zu einer Party in der Neustadt. Ne nette WG. Ich nippe an der Hand, warmen Cola remische, und ich fummel verloren am Buffet. Der DJ spielt ne Menge komischen Kram, und dann kommt unser Lied. Erst dachte ich wirklich, das steck ich locker weg, aber es eskaliert auf einmal und jetzt heul ich in der Vorratskammer. Ich hab dir mal ein Mixtape gemacht und jeder Vollidiot weiß, die Lieder sind jetzt für'n Arsch. Ich kann keins davon ohne zu weinen noch hören. Im Prinzip kann ich gleich meinen CD-Schrank zerstören. Draußen hör ich schunkeln, knutschen und lachen. Hier bei mir ist es dunkel, einsam und kalt. Ich dachte immer, ich wär langsam erwachsen, aber anscheinend bin ich doch noch lang nicht so alt. Ich backpfeife mich, atme aus, reiß mich zusammen, aber dann kommt natürlich auch schon wieder der Refrain. Und jetzt heul ich in der Vorratskammer. Ich hab dir mal ein Mixtape gemacht und jeder Vollidiot weiß, die Lieder sind jetzt zum Arsch. Ich kann keins davon ohne zu weinen noch hören. Im Prinzip kann ich gleich meinen CD-Schrank zerstören. Und ich flenne 100.000 Tränen tief. Schnapp meine Jacke und ich will jetzt nur noch fliehen. Und ich renne, renne, wir sind Helden auf Repeat. Ich lauf so schnell, dass man keine Träne zieht.
Einfacher Sprache. Hallo liebe Ausländer und liebe dumme Deutsche. Wir hier beim Fernsehen haben jetzt ein paar wichtige Dinge, die wir euch mitteilen wollen, weil ihr statistisch gesehen zu den tendenziell dummen Menschen gehört. Was tendenziell bedeutet, versteht ihr nicht, weil ihr dafür zu dumm seid. Uns ist nur wichtig, dass ihr verstehen müsst, dass man die Nazis, also die AfD, also die Nachkommen von Hitler nicht wählen soll, weil ihr dummen Menschen sonst selber Probleme bekommen könnt. Versteht ihr das, ihr Blödis? Was heißt das? Ich bin dummer Ausländer. Was heißt das? Ich bin dummer Deutscher. Was heißt das? Darf ich meine minderjährige Cousine nicht heiraten? Was heißt das? Warum sind so viele Kanaken hier in Deutschland? Also ihr Dumm, wenn ihr euch eine Pizza macht, also eine Tiefkühlpizza, die man in einer Pappschachtel kaufen kann, müsst ihr vorher das Plastik entfernen, weil das sonst schmilzt und man davon krank werden kann. Wenn man das isst,
Man könnte davon zum Beispiel Krebs bekommen. Krebs ist eine Krankheit, die ganz schlimm ist. So wie wenn euch jemand haut, den ihr eigentlich Papa oder Mama nennt, der dann aber auch nicht aufhört. Also ein bisschen wie bei euch, aber es endet halt immer mit dem Tod. Versteht ihr das, ihr Dummies? Was heißt das? Ich bin dummer Ausländer. A-E-I-O-U. Was heißt das? Ich bin dummer Deutscher. A-E-I-O-U. Was heißt das? Darf ich meine minderjährige Cousine nicht heiraten? A-E-I-O-U. Was heißt das? Warum sind so viele Kanaken hier in Deutschland? A-E-I-O-U. Was heißt das? Ich bin dummer Ausländer. Was heißt das? Ich bin dummer Deutscher. A-E-I-O-U. Was heißt das? Darf ich meine Cousine echt nicht heiraten? A-E-I-O-U. Was heißt das? Warum sind so viele Kanaken hier in Deutschland?
Am vergangenen Samstag hat sich die rechtsextreme AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland gegründet. Im Vorfeld haben ein großes Bündnis und viele, viele Menschen aus ganz Deutschland ja zu Protesten gegen diese Gründungsveranstaltung mobilisiert. Mehrere 10.000 AntifaschistInnen waren auf der Straße, etwa 6.000 PolizistInnen und etwas über 500 Anhänger der AfD sind da in Gießen am vergangenen Wochenende zusammengekommen. Ein Demonstrationsverbot für die ganze Weststadt von Gießen, laut dem hessischen Innenminister bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Polizei spricht von einigen Stein- und Flaschenwürfen und von 10 verletzten BeamtInnen. Das Bündnis Widersetzen spricht von einem vollen Erfolg und kritisiert gleichzeitig die massive Polizeigewalt. Die Freien Radios, die haben die Proteste in Gießen begleitet, von unten und vor Ort. Live übertragen in Hamburg, Stuttgart und Leipzig sowie im Internet. Was für ein Bild sich von dem antifaschistischen Protest in Gießen tatsächlich abzeichnet, dafür lohnt es sich genauer hinzuschauen und hinzuhören. Der Protest in Gießen war ein starker Ausdruck von Antifaschismus, doch die Einschnitte in demokratische Grundrechte nehmen zu und die antifaschistische Bewegung täte gut daran, daraus zu lernen, schreibt hier Radio Korax. Denn die haben das Ganze auch mit begleitet und haben mal aus dieser ganzen Berichterstattung einen halbstündigen Zusammenschnitt und Rückblick auf die Proteste, die Polizeigewalt und vor allen Dingen ja das ganze Vorgehen in Gießen nochmal hier geworfen. Und da wollen wir jetzt mal reinhören.
Es ist ja legitim, gegen die Gründung einer solchen Jugendorganisation auf die Straße zu gehen. Ich glaube, darum geht es ja auch, nämlich zu zeigen, dass die Gründung einer in Kontinuität zur jungen Alternative stehenden Jugendorganisation der AfD nicht widerspruchslos hingenommen
wird. Ich stehe hier gerade auf dem Bahnhofsvorplatz. Es ist kurz vor 6. Es sind viele Leute.
Schönen guten Morgen. Der gelbe Finger setzt sich in Bewegung.
Jetzt ist es 9:05. Der blaue Aktionsarm ist vor.
Wir sind jetzt hier gerade in der Weststadt.
Es standen auch immer wieder Leute an den Fenstern, haben rausgewunken.
Es spielt Musik, wie ihr im Hintergrund hören könnt. Menschen tanzen und haben bunte Farben dabei.
Wir stehen hier gerade mit dem goldenen Finger an der Auffahrt 49 und der grüne Finger kreuzt unter uns.
Ja, ich glaube, gerade als schwarze Person habe ich dort nochmal andere Erfahrungen. Was auf jeden Fall spürbar ist, ist, dass die Gefahr und die Angst immer stärker wird. Man fühlt sich nicht mehr sicher. Rassismus, der Rechtsruck wird immer präsenter und man befürchtet es teilweise sogar auf die Straße zu gehen.
Ja, aber das ist keine Meinungsfreiheit mehr, das ist keine Demokratie mehr.
Ohne Polizeibegleitung. Die Polizei hat so ein bisschen versucht, hier heucheln.
Die Kreuzung hier in der Weststadt befinden sich AktivistInnen in einer Sitzblockade.
Man hört, die Stimmung ist gut.
Also bisher war es eine sehr tolle Erfahrung. Also wir hatten ja vorhin die Situation mit der Polizeikette. Das haben wir einfach umgangen und jetzt sind wir hier.
Hier ist jetzt vom silbernen Finger quasi eine Blockade entstanden.
Weil es mir wichtig ist, dass wir uns auch in einer direkten Aktion widersetzen können und somit effektiv den AfD-Parteitag verhindern können.
Ich habe das Gefühl, so können wir sehr, sehr direkt, sehr wirksam sein.
Es gibt gerade aktuell 11 Blockaden, die stehen.
Es sind nach relativ kurzer Zeit bereits 2 große Wasserwerfer angerückt.
Und jetzt kommt auch schon von rechts von einer anderen Straße die Polizei zugefahren.
Auf der einen Seite wird noch diskutiert, während da aber schon die Wasserwerfer und der Räumungspanzer drohen stehen.
Sie blockieren die B439, geben Sie die Blockade unverzüglich auf und entfernen Sie sich von der Fahrbahn.
Von der Mahnwache aus wurden gerade Busse gesichtet, die im Polizeigeleit von der B429 runtergefahren sind.
Silberner und blauer Finger probieren sich auch aktuell durch die Polizeiblockade durchzuarbeiten, um woanders hinzukommen, näher an die Hessenhallen.
Die Hessenhallen. Dort anzukommen, um in Sicht und Hörweite gegen die Gründung der neuen Jugendorganisation der AfD, der Generation Deutschland, kurz GD, zu protestieren, beziehungsweise deren Anreise zum Treffen überhaupt zu blockieren, das waren die Ziele von mehreren tausend Menschen. Insgesamt über alle Proteste zusammengerechnet, irgendwo zwischen 30 und 50.000. Am Samstagmorgen in Gießen. Und tatsächlich verzögerte sich der Start um mehr als 2 Stunden und der Saal war deutlich leerer als geplant. Wie diese Auszüge aus der Berichterstattung der Freien Radios widerspiegeln, gab es viele verschiedene Personengruppen an unterschiedlichen Orten, welche parallel agiert haben und auf unterschiedliche Polizeireaktionen stießen. Aufgerufen hatte das Bündnis Widersetzen, welches schon 2024 in Essen und Anfang 2025 in Riesa gegen die Bundesparteitage der AfD mobilisiert hatte. Parallel fanden in Gießen große Kundgebungen und Demonstrationen gegen das Treffen der AfD-Jugend statt. Die Motivationen, dort zu demonstrieren, waren vielfältig.
Ich bin heute in Gießen, um gegen die Neugründung der AfD-Jugendorganisation zu demonstrieren. Mir ist wichtig dabei, darauf aufmerksam zu machen, dass der Faschismus in diesem Land sich auf unterschiedliche Arten ausdrückt und die AfD davon die Speerspitze ist.
Ich bin heute hier mit GewerkschaftlerInnen, mit Azubis, Studierenden, Eltern und Großeltern, um den Neugründungskongress der AfD-Jugend zu verhindern.
Der Abstand zum letzten Krieg wird immer weiter. Unsere Jugend hat keinen Eindruck mehr davon, was wirklich alles passieren kann, wenn der Faschismus an die Macht kommt. Wir sind hier so lange jetzt schon im Frieden, dass die Leute leichtsinnig werden. Und ich habe selber jugendliche Kinder, die in ihrem Umfeld in der Schule merken, dass sich die Lager immer mehr radikalisieren. Und da müssen wir dagegen gehen. Im Faschismus gibt es nur Verlierer.
Eigentlich möchte man in Frieden sein Leben leben, aber es geht nicht, wenn es Parteien, Organisationen gibt, die Minderheiten angehen und die uns so ins Herz treffen von Verständnis von Demokratie und Rechtsstaat.
Ich bin Krankenpfleger und wir sind im Krankenhaus viele, viele, viele aus den unterschiedlichsten Nationen, aus den unterschiedlichsten Kulturen, sei es auf der Patientenseite, aber vor allen Dingen eben auch bei den Beschäftigten. Alles, wofür die AfD steht, widerspricht diesem Grundgedanken. Wir reden von Pflegemangel in Deutschland und haben gleichzeitig hier eine Partei, die andere Menschen vertreiben will. Deswegen bin ich hier.
Wie kann das sein, dass Menschen so viel Hass und Wut verbreiten und so viel Fremdenfeindlichkeit? Und das kann ja nicht die Lösung sein. Und ich finde das unfassbar traurig. Und ich merke das immer mehr in meinem Alltag, gerade auch in der Jugend. Und das finde ich ganz, ganz erschreckend, muss ich sagen. Und deswegen ist es super wichtig, heute zu demonstrieren. Deswegen ist es super wichtig, ein Zeichen zu setzen.
Weil sonst halt niemand anderes tut. Dafür stehe ich heute hier als Schüler, dafür stehe ich hier heute als, ich sag jetzt mal, Vertreter meiner Generation, um für eine offene, tolerante und sozialgerechte Zukunft meiner Generation zu kämpfen.
Aber heute ist auch ein Rahmen dafür, dass Menschen sich positionieren können und sagen, ich kann mich zumindest hier hinstellen, ich kann ein Zeichen setzen, ich kann mein Gesicht zeigen und sagen, so geht es nicht weiter, das kann nicht die Lösung sein und das sollte nicht erlaubt sein.
Weil ich der Meinung bin, dass man sich in der heutigen Zeit sehr schnell politisch isolieren kann. Umso wichtiger ist es, sich dann zu organisieren, um Zugehörigkeit, um Zusammenhalt zu erfahren, damit man hoffnungsvoller in die Zukunft schauen kann.
Der Beweggrund ist, dass es um das Wichtigste geht, was wir haben, Freiheit.
Vielfalt und Demokratie.
Und da müssen wir deutlich machen, dass wir das nicht hergeben.
Tatsächlich, das ist mein erstes Mal mit Widersetzen. Also in Riesa war ich quasi nicht. Ich fand dann aber alles, was im Vorfeld an Infos kam zur neuen Jugendorganisation und einfach schon jetzt eigentlich der Einschätzung, ja, die ist natürlich verfassungsfeindlich.
Die AfD-Jugendneugründung ist letzten Endes nichts anderes als die alte AfD-Jugend, nur mit neuem Namen und noch stärkerem Rechtsextremismus und das geht nicht und deshalb widersetze ich mich.
Es ist wirklich wichtig, dass es einfach gar keine Strukturen gibt und deswegen bin ich hier.
Wir können diese faschistoiden Tendenzen in diesem Lande nicht einfach so stehen lassen. Wir müssen uns jetzt wehren, sonst ist es zu spät.
Wir einfach keinen Bock auf Nazis haben, keinen Bock auf faschistische Strukturen, die Jugendliche nach rechts außen radikalisieren.
Weil der Staat es leider nicht hinkriegt und sogar noch nicht mal meint, uns unsere Demonstrationsfreiheit zu gönnen. Und das ist schon ein bisschen fatal.
Vielfältige, durchaus überschneidende Positionen. Zu dem zuletzt genannten Punkt, dass der Staat nicht mal die Demonstrationsfreiheit gewährleisten würde, kehren wir später zurück. Doch zuerst der Blick auf das Kernthema. Alle Demonstrierenden sind sich einig gewesen, dass der Neugründung des AfD-Jugendverbandes entgegengetreten werden müsse. Doch erst ein Schritt zurück. Neugründung, weil sich die JA, der frühere Jugendverband, Anfang des Jahres aufgelöst hatte. Allerdings nicht wegen seiner politischen Programmatik, wie der Journalist Andreas Kemper, der seit 10 Jahren über die AfD berichtet, klarstellt.
Die JA wurde jetzt nicht einfach so aufgelöst, weil sie zu rechts war, sondern weil sie als Verein, der als gesichert rechtsextrem gewertet wird, hätte verboten werden können. Parteien haben das Parteienprivileg, das heißt, sie können nicht so schnell verboten werden wie Vereine. Die wird halt in die Mutterpartei jetzt integriert, damit sie nicht verboten werden kann.
Die Neugründung, die am Wochenende also in Gießen geschah, war ein strategischer Schachzug, um sich besser vor der wehrhaften Demokratie zu schützen. Auf dem Weg zu einem autoritären Umbau des Staates, wie David Begrich, Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg, die Zielsetzung der Partei beschreibt.
Die AfD zielt nicht auf die Arbeit in einer bestimmten Legislaturperiode, sondern sie hat eine langfristige Idee davon, für einen rechtsautoritären Gesellschaftsumbau zu sorgen. Und der findet natürlich zwar auch, aber nicht nur im Parlament statt, sondern der findet eben auch in der Sphäre der Gesellschaftspolitik statt, wo die Partei sehr intensiv um Deutungskämpfe ringt, also Begriffe um Begriffe kämpft, um Themen kämpft und so weiter. Auch versucht, Diskurse zu beeinflussen, zum Beispiel diese neue rechtsextreme Jugendkultur für sich in Dienst zu nehmen, beziehungsweise sie zu befördern. Also es ist ein vielgestaltiger Versuch, sehr, sehr langfristig angelegt, einen autoritären Umbau, eine autoritäre Formierung der Gesellschaft voranzutreiben.
Dafür ist auch eine hohe Offenheit für neofaschistische Positionen notwendig beim Jugendverband, um nach rechts offen zu sein. Mit Blick auf die Wahl des Führungspersonals wird das nun auch gegeben sein. Oder, wie es Andreas Kemper zusammenfasst,
die sind alle eher völkisch-nationalistisch. Da hat man Jean-Pascal Rome, der Pegida und identitäre Bewegung und so weiter propagiert hat. Das sind alles Leute, die gehen also deutlich in so einer völkisch-nationalistischen Richtung.
Was das bedeutet, führt der Politikwissenschaftler Andreas Pittrick von der Martin-Luther-Universität in Halle aus.
Ja, Generation Deutschland zeigt ja schon, wo es hingeht. Also ein biologistischer Volksbegriff, die sogenannten Bio-Deutschen, wie ein Staatsvolk ausmachen, das ist zutiefst grundgesetzfeindlich. Also hier eine Konstruktion einer genetisch bestimmten Einheit, die es erstens gar nicht gibt und die zweitens völlig antidemokratisch ist und die eben auch gleichzeitig Menschen, die dann nicht dazu gezählt werden, zu dieser biologischen Einheit abwertet.
So ist es kein Wunder vielleicht, dass ein Aktivist folgendes Motiv der AfD zuschreibt.
Ja, die AfD will gewaltbereite junge deutsche Männer zu einer neuen SA zusammenschließen und eine straffe, gewaltbereite Organisation, die vollkommen offen verfassungsfeindlich ist.
Eine etwas ausdifferenziertere Übersicht über wer bei dem Jugendverband dabei ist, gibt David Begrich.
Das sind unter anderem rechtsextreme Burschenschaften, das ist aber auch die völkische Jugendbewegung und ähnliches. Und dann hat die AfD aber natürlich aufgrund ihrer Verweildauer und als parlamentarische Kraft natürlich darüber hinaus auch Anziehungskraft gewonnen und hat eben auch Menschen angesprochen, die vielleicht jetzt keine rechtsextreme Primärsozialisation haben, sondern die eben über die politische Sympathisantenschaft zur AfD als Partei in diesen Kontext gekommen sind.
Der nun gewählte Vorsitzende des Jugendverbandes wird das Agieren diesen Verbandes auf die nächste Zeit bestimmen. Dieser wiederum kommt aus Cottbus in Brandenburg, wo die Partei ein ganz spezifisches Umfeld pflegt, welches sehr eng mit der neonazistischen Szene dort verwoben ist oder gar Teil davon ist.
Und deshalb muss ich davon ausgehen, dass Jean-Pascal Rome in Bezug seine außerparlamentarischen Aktivitäten eben in starker Interaktion mit der regionalen rechtsextremen Szene steht.
Dabei will der neue Jugendverband durchaus nach außen anders wirken, um nicht erneut als gesichert rechtsextrem eingestuft zu werden von den Sicherheitsbehörden. Der Politikwissenschaftler Andreas Pettrick sieht das aber als rein kosmetischen Anstrich.
Alle Zeichen stehen darauf, dass es wieder eine Versammlung von Radikalen sein wird. Wir wissen auch jetzt schon, dass es da immer wieder massive Ausfälle gibt von Funktionären, die eindeutige Kontakte haben zu Rechtsextremisten und auch eindeutig rechtsextremistische Thesen verbreiten. Es ist ein Versuch, tatsächlich Argumente gegen ein Verbot zu schaffen. Aber ich würde sagen, Rechtsextremisten können nicht einfach so plötzlich wie der Wolf im Schafspelz auftreten. Dazu gibt es auch viel zu viele impulsive, testosterongesteuerte Macker in dieser Partei, die das nie hinbekommen werden. Wenn man so hört, was die Funktionäre so, da muss ich gar nicht gendern, was sie so von sich geben, scheint es tatsächlich nur ein neuer Name für ein altes Programm zu sein.
Also Björn Höcke versucht gerade sowas wie der Schutzpatron des Nachwuchses zu sein, hat ja auch im August diesen Jahres diesen Nazispruch gebracht, Jugend muss durch Jugend geführt werden. Das war gemünzt auf die Nachfolgeorganisation und hat dann ja noch nicht mal mehr behauptet, er wisse nicht, dass das aus dem Dritten Reich stammt, aber er wusste es bestimmt. Also ein Slogan der Hitlerjugend war. Also er wird da wie ein Popstar gefeiert und auch andere, die hier tatsächlich den Takt angeben, wie der Matthias Helterich in Nordrhein-Westfalen, der sich zum Beispiel als das freundliche Gesicht des NS bezeichnet. Ich könnte jetzt zahlreiche solche Beispiele geben. Die Kontinuität scheint sehr groß zu sein.
Und so ist es kein Wunder, mit welchen Zielen, ungeachtet der von den Protestbündnissen formulierten Zielen, die AktivistInnen beim Gegenprotest gegen die Neugründung der AfD-Jugend am Wochenende in Gießen aufgetreten sind.
Die Stimmung bleibt gut. Wir sind sehr entschlossen, diesen Neugründungskongress komplett zu verhindern.
Hier irgendwas strafrechtlich Relevantes zu machen, da bin ich nicht dabei. Und gleichzeitig ist es ein so wichtiges Anliegen, dass man sich durchaus dazu entscheiden muss, halt auch geltende Regeln so ein bisschen auszudehnen. Ich meine, wir sitzen jetzt hier, wir wurden noch nicht aufgefordert, irgendwie wegzugehen und das ist alles im Rahmen des Rechts, also ziviler Ungehorsam ist ja durch das Recht legitimiert und deswegen sitze ich hier, ja.
Das soll der Anfang vom Ende der AfD sein. Es soll deutlich werden, dass eben viele Menschen aus ganz Deutschland oder wahrscheinlich noch von weiter her herkommen, um genau das zu verhindern, dass es in diese Richtung weitergeht und das war ein Meilenstein, um das zu beenden.
Ich wünsche mir, dass das schon irgendwie ein Zeichen setzt, vielleicht bei Menschen, die sich heute nicht getraut haben, auf die Straße zu gehen und da sich zu positionieren.
Sie sollen mitnehmen, dass es unendlich wichtig ist, dass sich jeder anständige Bürger, jeder Demokrat und jede Demokratin, jeder, der Antifaschismus wichtig findet, einfach an Aktionen beteiligt, hier in Gießen und in ganz Deutschland. Wenn wir uns jetzt nicht wehren, wird es zu spät sein, die Zeit eilt.
Also ich mache mir nichts vor, wir werden diese Gründung wahrscheinlich nicht verhindern, aber es geht darum, insbesondere ein Zeichen zu setzen und auch Menschen für unsere Sichtweise zu gewinnen.
Verhindert wurde die Gründung tatsächlich nicht. Doch mit insgesamt 19 Blockaden war die Zufahrt zur Messehalle derart schwer, dass mehr als die Hälfte der erwarteten Gäste zum Start des Gründungstreffens nicht da waren. Ein Start, der über 2 Stunden später als geplant stattfinden musste. Doch bei einer Versammlung mit Gegenprotest spielt immer auch ein dritter Akteur mit. Der Staat. Sowohl in Form der Polizei, aber auch durch die Entscheidungen der Stadt Gießen. Dies hatte wenige Tage vor dem Wochenende fast alle Absprachen mit den VersammlungsleiterInnen der rund 30 angemeldeten Kundgebung gebrochen und für die komplette Weststadt ein sogenanntes Sicherheitskonzept auferlegt, welches ein Verbot aller Demonstrationen dort vorsah. Ein Vorgehen, das ein Einwohner mit einem ganz eigenen Demoplakat kommentierte.
Auf dem Plakat steht: Stadt und Nazis Hand in Hand, unsere Antwort Widerstand. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir darauf aufmerksam machen, dass die Stadt Gießen uns versucht hat, Steine in den Weg zu legen, wie wir unsere Demonstration durchführen dürfen. Und das wird teilweise dann halt eben auch durch Gerichte bestätigt, was zeigt, dass der Staat bei der Verhinderung des Rechtsrucks und des Faschismus und der AfD-Jugendorganisation nicht seinen Beitrag leistet und seine Bürgerinnen und Bürger, insbesondere halt eben auch migrantisch gelesene Personen, nicht beschützen kann und dieser Schutz muss aus der Bevölkerung kommen.
Auch eine der Omas gegen rechts von Gießen hat dazu klare Worte.
Um das ganz deutlich zu sagen, ich kann es nicht richtig finden, die gesamte Weststadt abzusperren. Ich kann es nicht richtig finden, die Demonstrationen nicht in Höhe und Sichtweite der Hessenhallen stattfinden zu lassen. Am Anfang sind die Kooperationsgespräche sehr positiv gelaufen. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, über die man reden kann, stand eigentlich schon alles. Über 100 Leute waren sehr aktiv dabei, das vorzubereiten. Und am letzten Mittwoch hat es sich völlig gewendet. Die Situation war eine völlig andere. Die waren zu gar nichts mehr bereit. Und ich bin einfach mit vielen, vielen, vielen anderen nur noch schockiert gewesen. Wir haben jetzt versucht, auf die Schnelle noch irgendwas anderes hinzukriegen. Erfreulich war das mit Sicherheit nicht.
Woher die plötzliche Wende im Umgang hin zum pauschalen Verbot kam, ist bisher unklar. Dass fast alle Eilanträge gegen das Verbot erst stattgegeben wurden, um dann kurz vorher doch wieder vom nächsthöheren Gericht kassiert zu werden, gehört inzwischen zum üblichen Geplänkel vor Großprotesten. Doch solch ein pauschaler Blankoscheck für die Polizei, ihr präferiertes Einsatzkonzept zu fahren, suggeriert auch eine politische Einflussnahme statt der Wahrung von Grundrechten. Von Seiten politischer Prominenz und der politischen Verantwortlichen folgten auch im Laufe des Protests interessante Deutungen des Geschehens. Bundeskanzler Merz prophezeite, Zitat, abendliche Fernsehbilder aus der Stadt Gießen, die alles andere als erfreulich sind, Zitat Ende. Auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CDU kritisiert die Proteste von Widersetzen in einer Rede beim Landesparteitag der sächsischen CDU. Er sprach von Vermummten und von Chaoten, die, Zitat, gewaltbereit auf die Polizei zugehen, Zitat Ende, würden. Der hessische Innenminister Poseck, auch von der CDU, sprach einen Tag später sogar von bürgerkriegsähnlichen Zuständen, während die Polizei lediglich von vereinzelten Flaschen und Steinwürfen berichtet. Und am Sonntag schließlich 3 Festnahmen und 24 Strafanzeigen vermeldet. Verletzte PolizistInnen gäbe es dabei genau 10, alle davon leicht. Mit diesen Aussagen im Kopf ist es nun Zeit, auch wieder zu hören, was unsere ReporterInnen neben den ganzen Wünschen und Forderungen und Kommentaren der AktivistInnen vor Ort jeweils eingefangen haben. Eine Vorwarnung: Es ist eine gewisse Eskalationsspirale.
Wir sind aus Köln gestartet, um fast 2 Uhr morgens, denke ich, wurden dann von der Polizei angehalten und mussten aussteigen, haben dann eine kleine Wanderung hingelegt und sind schließlich hier angekommen.
Die Polizei dreht um mit den Wasserwerfern und macht sich auf den Weg zurückzufahren. Sie fährt relativ konfrontativ auf die AktivistInnen zu und dreht sehr, sehr nah an ihnen mit diesen riesen Wasserwerferfahrzeugen.
Diese Wasserwerfer sind ein klarer Einschüchterungsversuch.
Wir haben gerade einmal mit den ersten Reihen der Blockade gesprochen, auf die der Wasserwerfer gerade eben zugefahren ist. Es wirkte auf sie sehr beängstigend und der Wasserwerfer, dieses riesige Auto, ist bis auf weniger als 5 Meter herangefahren und dann auf einmal gewendet, sehr unkontrolliert.
Die Polizei, die sich jetzt gerade hier kurz mal aufgebaut hat, hat dann nach relativ kurzer Zeit die Helme abgenommen und sich tatsächlich um Kommunikation auch bemüht. Und sie sind jetzt hier wieder in ihre Autos gestiegen und wollen wegfahren. Es lief friedlich ab. Die DemonstrantInnen sind weiter sitzen geblieben, haben sich widersetzt, ohne dass es irgendwelche Ausschreitungen gab.
Der eine Teil des grünen Fingers war schon länger hier auf der Straße am Blockieren, wurde mehrfach bedroht vom Wasserwerfer. Wir sind dazugestoßen, wurden direkt extrem brutal hier den Hang runter geprügelt. Daraufhin wurde auch der zweite Teil von unserem Finger mit Wasserwerfer von der Straße gedrängt. Wir haben jetzt hier erstmal alle Verletzten versorgt, uns wieder gesammelt und schauen jetzt, wie wir weitermachen können heute. Wir haben hier mal wieder ganz klar gesehen, dass die Polizei die Situation total eskaliert hat. Die Polizei hat ja extrem viele Verletzte auf sich genommen. Und nicht nur, dass die Polizei uns Demonstrierende verletzt hat, auch SanitäterInnen wurden angegriffen und in ihrer Arbeit massiv behindert.
Es ist mir nicht ganz klar, warum gerade eben die Situation so deeskalierend irgendwie behandelt wurde und jetzt hier doch so ein großes Aufgebot ankommt. Also wir sind jetzt hier live vor Ort, der Goldene Finger an der Auffahrt 49. Da wird jetzt gerade die Versammlung wurde aufgelöst. Die Polizei fängt hier teilweise an, die Leute zu schubsen. Auch die, die sich freiwillig den Aufforderungen nicht widersetzen. Die Leute, die freiwillig gehen, werden hier trotzdem weiter geschubst. Es sind auch gerade Schläge gefallen.
Und, ja. Der Satz der Polizei ist gefallen: Wenn sie nicht aus dem Weg gehen, wenn sie nicht von der Straße runtergehen, legen sie gleich darunter unter den Autos und sie sind selber schuld. Die PolizistInnen positionieren sich auf der Straße, verwenden Pfefferspray, halten es hoch, bewegen sich aggressiv und konfrontativ auf die AktivistInnen zu, teilweise flüchten AktivistInnen und die PolizistInnen treten auf die AktivistInnen ein, sie zerren sie zur Seite, wird gezogen an Armen, die Presse wird zur Seite geschickt.
Ich habe meine Hände hochgehalten, saß ganz friedlich auf der Straße und die Polizei kam an und hat erst mit Pfefferspray auf uns gesprüht und ich habe den Kopf gesenkt, um nicht so viel Pfefferspray einzuatmen und dann haben sie mich irgendwie geschlagen und getreten und haben mich dann hier weggeschubst, haben mir meine Brille fast kaputt gemacht und ich war vollkommen friedlich und musste mir Schläge und Tritte von der Polizei musste ich einstecken, weil ich mein Grundrecht hier auf Versammlungsfreiheit wahrgenommen habe und hier eine friedliche Blockade gemacht habe.
Die Polizisten gehen äußerst brutal vor, also Schlagstöcke sind rausgezogen und es wird wirklich hart auch auf die Protestierenden eingeschlagen. Es ist echt sehr grausam anzusehen. Wir haben mit einer Aktivistin gesprochen, welche uns erzählt hatte, dass die Gewaltbereitschaft heute hier in Gießen sehr, sehr hoch war. Aktivistinnen wurden teilweise eingekesselt, an Wände und Gitter gedrückt. Pfefferspray wurde nicht wirklich vorgewarnt. Also die Gewaltbereitschaft heute von der Polizei ist sehr hoch.
Die Aktivisten haben keinen Schutz durch Regenschirme mehr und werden komplett nass gespritzt mit den Wasserwerfern.
Einige bleiben sitzen. Die restlichen, die jetzt noch sitzen, werden weggezerrt von der Polizei oder weggetragen an den Rand hinter die Barriere.
Von anderen Reportern ist uns auch Material bekannt, bei dem zu sehen ist, wie eine Polizeieinheit mit einigen Metern Anlauf und unter lautem Brüllen auf eine Gruppe Demonstrierender zugerannt kommt, um diese dann mit Schlagstöcken zu verprügeln. Dieses Video ist der Grund, warum die Polizei auch eine Prüfung der entsprechenden Situation angekündigt hat. Das Bündnis Widersetzen kritisiert den Polizeieinsatz insgesamt als massiv gewalttätig. Eine Person aus dem Presseteam von Widersetzen kommentiert den Einsatz am Mittag des Protesttages gegenüber uns wie folgt.
Wir sind hier heute, um die AfD-Jugend zu blockieren. Gleichzeitig wollen wir für eine demokratische, offene und tolerante Welt einstehen, während die Polizei und der Staat uns einfach mit Repressionen vollschüttet und versucht zu delegitimieren und zu kriminalisieren.
Und ein anderer Aspekt des polizeilichen Vorgehens betraf uns als berichterstattende Presse auch ganz direkt.
Wir als Presse werden nicht hinter die Leitplanke gelassen, stehen bei der Nähe der AktivistInnen.
Und die Polizei hatte selbst der Presse gerade eben die Überquerung einer Brücke untersagt.
Also ich wurde jetzt halt gerade an meiner Pressearbeit behindert. Erst hatte ich die Akkreditierung schon in der Hand. Dann hieß es von einem Polizisten, dass ich doch mal bitte mein Equipment zeigen soll. Dann hole ich das Aufnahmegerät und das Mikrofon raus. Und das sei wohl leider nicht genug. Ich sollte doch mehr dabei haben. Das hat jetzt ausgereicht, um mir mit Willkür zu sagen, dass ich jetzt nicht durchkomme. Obwohl klar war, mit welchem Zweck ich da gerne weiter beobachten möchte, was da auf der Brücke bei der Räumung passiert.
Und sie wurden zuerst hier für Störer gehalten und jetzt weisen wir uns alle nochmal aus, dass wir hier für die Presse tätig sind und können dann weiter Bericht erstatten.
Wir würden gerne hier unsere Pressearbeit gerade ausführen.
Weiter in die Richtung Platzverweis.
Ich bin als Presse da.
Ja, wo ist die Presse aus? Wo ist die Presse aus?
Ja, ich habe eine Presseakkreditierung.
Presse ist das Feld, das ich gleichzeitige Maßnahme. In die Richtung bitte, von hinten kannst du auch filmen.
Dankeschön.
In die Richtung bitte.
Darf ich Ihnen eine Presseakkreditierung zeigen erstmal?
Ja, Sie müssen sich ausweisen, das wissen Sie, auch offensichtlich. In die Richtung.
Das mache ich doch, wenn Sie mich drum bitten.
In die Richtung, das lassen Sie auch offen machen.
Ein kleiner Auffrischungskurs. Wer Pressearbeit macht, genießt besonderen Schutz nach dem Grundgesetz. Presse muss sich gegenüber der Polizei erkenntlich geben. In all diesen Fällen passiert. Und das ist das Ende der Kriterien. In einem Fall wurde uns der Durchgang an einer Stelle verwehrt, weil, so der Beamte, keine Kapazität da wären, um sich mit der vorgezeigten Auftragsbestätigung des Radiosenders zu beschäftigen. Dass auch ein Mindestmaß an respektvollen Umgang von Polizisten gegenüber der Presse eigentlich zu erwarten sein sollte und nicht so wie in der ungekürzten letzten Aufnahme, die wir gerade gehört haben, ist da schon fast das kleinste der Probleme, die hier zum Vorschein kamen. Auch gegenüber der AktivistInnen verhielten sich manche PolizistInnen auffallend unprofessionell. Ein Beispiel.
Es werden Vorwürfe geäußert, wo die Polizei beim Attentat in Hanau war.
Nun sind sie stehen geblieben. Die Polizei hat gesagt, dass sie dort auch stehen bleiben werden und werfen jetzt auch den AktivistInnen bestimmte Begriffe zu. Zum Beispiel, ob sie denn auch andere Städte noch in NRW kennen würden, weil die AktivistInnen ja wohl die ganz Klugen hier sind.
Hanau ist eine Stadt in Hessen, wo am 19. Februar vor 5 Jahren 9 Menschen aus rassistischen Motiven erschossen wurden. Wegen grober Fehler steht die Polizei massiv in der Kritik, eine Mitschuld an den Anschlag zu tragen. Wie weit die Aufarbeitung von dem Einsatzgeschehen in Gießen reichen wird, bleibt abzuwarten. Im Umgang mit dem Rechtsstreit um das Versammlungsrecht in Sicht und Hörweite, das die Stadt Gießen untersagt hatte, wird nur eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht rechtliche Klarheit bringen können, was im Nachhinein wenig bringt. Widersetzen spricht nun von einem erfolgreichen Protest und dafür spricht einiges. Das Bündnis konnte de facto das Recht auf Protest in Sicht und Hörweite erringen und einen Teilerfolg mit der Verzögerung des Starts des Gründungstreffens der AfD-Jugend erreichen. Auch ist das Verhältnis friedlicher Sitzblockaden zum Gewalteinsatz der Polizei für alle, die genauer hinschauen, sichtbarer geworden. Dass die Behörde anders reagieren hätte können, zeigt auch, dass am selben Tag in Berlin die Polizei einen Neonazi-Aufmarsch beendete, weil diesen durchzusetzen gegen den deutlich größeren Gegenprotest unverhältnismäßig gewesen wäre, so die Einsatzleitung. Klar, die Gründung einer Parteijugend genießt auch deutlich höheren Schutz. Aber der hat keine Auswirkung auf die Frage, mit welchen Mitteln Demonstrationen, Mahnwachen und Sitzblockaden aufgelöst werden. Doch langfristig wird sich Widersetzen damit auseinandersetzen müssen, wie ihr Protest auf die Polizeistrategie der großflächigen Territorialverteidigung, wie es seit dem G20-Gipfel in Hamburg zunehmend praktiziert wird, reagieren soll. Denn eine Materialschlacht mit der Polizei in diesem Maßstab kann auf Dauer nicht wünschenswert sein und auch keine erfolgsversprechende Proteststrategie. Vor allem, weil der Gegenstand des Protests eigentlich jene rechten Akteure sind, welche die Grundrechte untergraben wollen und einen völkisch-nationalen autoritären Staat errichten wollen. Dass solche Proteste grundsätzlich aber etwas bewirken können, ist offensichtlich, wie der Journalist Andreas Kemper mit Blick auf die Massenproteste der letzten beiden Jahre bestätigt.
Als die Demos aufgehört haben, ist die AfD wieder gewachsen. Das ist natürlich schwierig durchzuhalten. Es war ja schon